Da haben wir, da hört ihr schon im Hintergrund, der Mirko hat heute Morgen etwa ein längeres Interview gemacht zum Salzladen und Peru. Das liegt daran, dass in den Veranstaltungen des jetzigen Endjunis es arg rückläufig ist, nämlich es wird kaum noch etwas gemacht. Die Fußball-WM ist da ein Vorzeichen, dass da läuft. Und deshalb haben wir die einzige Veranstaltung, die wir bei uns im Veranstaltungskalender eingetragen haben, weil sie zum Beispiel sehr unter Stress findet, auch nicht statt, nämlich die Verlierer der Globalisierung, das Beispiel Peru, eine Veranstaltung im Salzladen, ein bisschen länger mit einem Interview gewürdigt, und das hört ihr jetzt.
In den Veranstaltungshinweisen hatten wir darauf hingewiesen, heute Abend findet im Salzladen in der Kaplerstraße in Littenweiler eine Veranstaltung statt. Da geht es um Peru, Verlierer der Globalisierung, das Beispiel Peru. Und die Referentin Anne Dorothea Segger ist hier neben mir im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen, Mirko.
Dörte, du warst eine ganze Weile in Peru. Welche persönliche Beziehung hast du zu Peru?
Für mich ist Peru so etwas wie eine zweite Heimat geworden. Nicht im Klischeesinne, sondern im sehr wahren Sinne. Das begann mit meiner Dienstzeit von 1985 bis Anfang 1990. Damals war ich Lehrerin an der deutsch-peruanischen Schule in Lima. Dort bin ich mit etwas Seelenweh hingegangen, denn von jugendlichen Zeiten an hatte ich eigentlich immer das Bedürfnis, irgendwas in Richtung Entwicklungshilfe mal zu tun. Und als Lehrer hat man da schlechte Karten. Und an dieser Schule ist man eigentlich sozusagen Sklave zur Vermittlung höherer Lebenschancen für ohnehin Privilegierte, floppig ausgedrückt. Oder konkret, die Schüler, die ich dort hatte, entstammten überwiegend der Mittelschicht oder gar der Oberschicht. Ich habe trotzdem meine Möglichkeiten gefunden, im Rahmen dieser 5 Jahre das zu tun, was mir auch am Herzen lag. Das heißt, ich hatte sozusagen einen Spagat in meiner Tätigkeit. Für bezahltes Geld, für bezahlt habe ich die Arbeit an der Schule getan mit großem Engagement. Ich habe dort viele Arbeitsfelder gesehen, hinter denen ich voll stehen konnte. Zum Beispiel gab es dort einen Seiteneinstieg genannten Zweig, wo Kinder eine Chance hatten, tatsächlich deutsche und peruanische Abschlüsse mit Studienmöglichkeiten zu machen, die sie eben ohne deutsche Subventionierung nicht gehabt hätten. Und daneben im Freizeitbereich habe ich mich also durchaus in den Elendsvierteln von Lima in verschiedene Entwicklungshilfeprojekte eingeklinkt.
Ja, heute Abend geht es um Verlierer der Globalisierung, und als Beispiel nimmst du Peru, weil du dich dort gut auskennst. Inwiefern ist denn Peru ein Verlierer der Globalisierung?
Da muss ich als erstes ein großes Missverständnis ausräumen. Als Land ist Peru sicher kein Verlierer der Globalisierung, ganz im Gegenteil, sogar ein Gewinner. Es gibt Stimmen in entwicklungspolitischen Kreisen, die sogar sagen, Peru ist auf dem Weg zu einem Schwellenland, so etwa wie Brasilien zu werden. Das ist sicher noch umstritten, aber ohne Zweifel hat Peru ganz besonders etwa seit 1990 wirtschaftlich für ein Entwicklungsland hervorragende Zahlen im makroökonomischen Bereich. Das heißt steigendes Wirtschaftswachstum, unendliche Gewinne durch alle möglichen Metallvorkommen, ganz besonders Gold. Es gibt also in dem Gebiet, dem ich mich besonders verbunden fühle, nicht in Lima, sondern im Norden des Landes, in der Stadt Cajamarca, beziehungsweise in der Nähe dieser Stadt, die größte Goldmine Südamerikas. Da sind wir jetzt schon bei dem Bezug zur Globalisierung. Gold ist ja ein unglaublich gesuchtes Metall, jetzt in Krisenzeiten bei uns. Es wird von vielen Leuten empfohlen, dass man sich doch bitte als eine der Anlagemöglichkeiten einen kleinen, mittleren oder großen Goldbarren in sein Schublädchen steckt. Das ist also natürlich auch ein Punkt, der in diesem Thema mit zum Tragen kommen wird. Weshalb ich trotzdem über Verlierer der Globalisierung spreche, das heißt einfach, die auseinanderklaffende Armutsschere betrifft in Peru die Menschen in parallelerweise wie auch in den Industrieländern. Die Reichen werden reicher, zum Beispiel diejenigen, die mit Goldabbau zu tun haben. Und die Armen bleiben aber traurigerweise sehr, sehr arm. Das heißt, sogar das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit veröffentlicht Zahlen, nach denen etwa 50 5% der Bevölkerung in Peru weiterhin unter Armutsbedingungen leben. Und Armutsbedingungen, das ist mir sehr wichtig, das heißt eben in einem Land wie Peru etwas sehr anderes als in Deutschland. Ich habe so einen Zeitungsartikel mitgebracht. Da geht es um Armut in Deutschland. Die Schlagzeile heißt: Armut in Berlin am größten. Jeder Fünfte lebt von Stütze. Stütze gibt es in einem Land wie Peru praktisch nicht. Also was definiert Armut? In Deutschland gehen wir davon aus, 50 oder 60% des Durchschnittseinkommens. Wenn das Durchschnittseinkommen hoch ist, dann ist natürlich auch die Armutsquote sehr, sehr hoch. In Ländern wie Peru, ganz besonders natürlich auch in vielen Ländern in Asien und in Afrika, muss man von einem total anderen Armutsbegriff ausgehen, von dem Begriff der absoluten Armut. Und der wird oft definiert als Leben von $2 am Tag oder extreme Armut, Leben von $1 am Tag, ohne jegliche Sozialsysteme in den meisten Ländern der Welt. Damit will ich nicht negieren, dass es bei uns natürlich schreckliche Armut gibt, gegen die etwas getan werden muss. Aber wir dürfen Armut in einem Industrieland nicht gleichsetzen mit Armut in einem Land der dritten Welt.
Also Peru, Verlierer der Globalisierung, meint dann peruanische Bevölkerung als Verlierer von Globalisierungsprozessen?
Etwa 50% der Bevölkerung. Die Gewinner gibt es ganz sicher auch, das ist keine Frage. Alle, die irgendwie wirtschaftlich mit diesen zum Beispiel Mineralexporten zu tun haben, sind in gewisser Weise Gewinner. Das lässt sich nicht leugnen. Bezahlen werden sie unter Umständen aber auch, zum Beispiel in dem Gebiet von Cajamarca, bei dieser großen Goldmine Yanacocha, ist zu befürchten, dass die Wasserkontrollen nicht adäquat sind, dass also durch Belastungen des Wassers mit Schwermetallen das Trinkwasser nachhaltig geschädigt sein wird, weitere Krankheiten auslösen wird. Obendrein gibt es dort also Goldabbau, der mit unendlichen Mengen von Cyanid betrieben wird in einem Gebiet, das erdbebengefährdet ist. Ich habe dieses Minengebiet zweimal besuchen können. Da wird einem wunderbar demonstriert, wie sicher alles ist, wie das Cyanid recycelt wird und überhaupt nicht mit dem Trinkwasser oder dem Boden in Berührung kommt. Das mag man glauben, aber man darf es wohl auch sein lassen, denn es ist davon auszugehen, dass Institutionen, die solche Proben nehmen und untersuchen, nicht immer total objektiv sind, sondern zum Teil eben mit dieser Mine durchaus zusammenhängen.
Ja, Goldabbau ist eine sehr, sehr schmutzige Sache. Also aus anderen Orten weiß ich, dass einfach die Gesteine zermahlen werden, um dann den Gold rauszuwaschen. Riesige Abraumhalden entstehen, Arsen und anderes dann im Wasser landet. Du wirst heute Abend Dias dabei haben.
Richtig, ja, das ist mir sehr wichtig. Ich möchte diese politischen, wirtschaftlichen Themen anschaulich machen. Ich möchte durchaus auch meine zweite Heimat sozusagen den Zuhörern, die hoffentlich in einigermaßen großer Zahl kommen, nahebringen als Gebiet, in dem Menschen leben, die unsere Solidarität verdienen. Denn für mich ist ganz wichtig, was ich mal als Zitat gelesen habe: Wer vom Süden redet, darf vom Norden nicht schweigen. Wir müssen einfach Lebensverhältnisse in Beziehung setzen, um uns klarzumachen, wie dort gelebt werden muss und dass all das, was vielleicht in Deutschland läuft, an Entwicklungshilfe, an Hilfe von Nichtregierungsorganisationen, zwar einzelnen Menschen sehr wohl hilft und insofern ist das völlig in Ordnung und wichtig, dass sowas weitergeht. Aber das wird die Zustände grundsätzlich nicht ändern. Es ist ganz eindeutig, dass die armutsverursachenden Faktoren, die entwicklungshemmenden Faktoren, die in unserer politischen und wirtschaftlichen Ordnung nun zurzeit einfach gegeben sind, Fortschritte, die man durch Entwicklungshilfe, durch Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen oder privaten Gruppen leistet, dass die dadurch immer wieder zunichte gemacht werden. Das kann es also langfristig beim besten Willen nicht sein. Ich habe dazu übrigens ein Zitat mitgebracht, was ich jetzt erst bei der Vorbereitung meines Vortrags gefunden habe. Eine Stimme aus Südamerika, ein Herr Lutzenberger, der Name sagte schon, er ist deutschen Ursprungs, also Sohn deutscher Eltern, lebt in Südbrasilien und er hat es sehr brutal auf den Punkt gebracht. Er sagt, die Zivilisation, in der wir heute leben, besonders ihr letzter degenerativer Auswuchs, genannt Konsumgesellschaft, befindet sich auf einem selbstmörderischen Pfad. Wir benehmen uns auf Gaia, also auf der Erde, wie ein Krebsgeschwür, das bereits Tausende von Metastasen streut. Soweit also José Lutzenberger. Ich denke, wir müssen selbst ein Eigeninteresse daran haben, dass diese globale Ungerechtigkeit und natürlich auch die nationale Ungerechtigkeit in jedem Land einigermaßen ausgeglichen wird. Nur dann können wir global und national so etwas wie sozialen Frieden erreichen.
Heute Abend im Salzladen, Kaplerstraße 31 in Freiburg-Littenweiler, der Vortrag Verlierer der Globalisierung, das Beispiel Peru. Anne-Dorothea Segger, ich danke dir, Dörte, dass du hier warst.
Dankeschön, Mirko. Und